Breitband Topic.
Das Internet. Es verbindet die Welt, es demokratisiert Wissen, es sorgt für politische, wirtschaftliche, ja, gesamtgesellschaftliche Umbrüche. Kurz gesagt, es ist eine Revolution.
Ja, diese euphorischen Aussagen sind stark verbreitet, nicht nur in der Technikszene, sondern auch da, wo man sie eigentlich gar nicht vermuten würde. Das Internet hat größere Auswirkungen als die deutsche Einheit. Das sagte kürzlich erst Wolfgang Schäuble.
Kaum jemand widerspricht den euphorischen Netzthesen, die dem Web weltverbessernde Einflüsse unterstellen. Dafür ist einer umso lauter, Jewgeni Morozow. In seinem neuen Buch Smarte neue Welt, digitale Technik und die Freiheit des Menschen zerpflückt er die Mythen des digitalen Zeitalters.
Und wenn man die über 600 Seiten Netzkritik in den Händen hält, könnte man denken, man habe das Werk eines 60-jährigen Netz-Langzeitbeobachters in den Händen. Morozow ist aber gerade mal 29. Bevor wir mit ihm sprechen, hier zunächst die wichtigsten Thesen des weißrussischen Netztheoretikers.
Wie sieht ein Leben nach dem Internet aus? Was für eine Frage. Vielen modernen Technikenthusiasten ist das nicht einmal eine Überlegung wert. Ganz anders Jewgeni Morozow. Er nennt sich einen Post-Internet-Theoretiker, der dem Internet-Hype unserer Zeit eine klare Faktenanalyse entgegensetzen will. Und deshalb legt er sich in seinem jetzt auf Deutsch erschienenen Buch »Smarte neue Welt« mit fast allen an, die sich in der amerikanischen Internetszene einen Namen gemacht haben. Mit Theoretikern wie Jeff Jarvis oder Lawrence Lessig. Und mit dem Silicon Valley in seinem Streben nach technischer Perfektion. Sie alle gingen viel zu undifferenziert mit der Digitalisierung um, klagt Morozow. Seine Kritik? All diese Internetjünger, wie er sie nennt, seien beseelt von dem Glauben, dass sich alle gesellschaftlichen Probleme lösen lassen, vorausgesetzt, man hat die richtige App. Ein Irrglaube, meint auch die Wissenschaftlerin Jeanette Hofmann, die sich mit Morozows Thesen auseinandergesetzt hat.
Mich ärgert das auch immer, wenn wir dem Internet Eigenschaften zuschreiben, die eigentlich gesellschaftliche sind. Die Technik als solche tut ja nichts, sondern es sind wir, die wir das Internet nutzen, in einer bestimmten Weise nutzen und ihm auch eine bestimmte Bedeutung zuschreiben und nicht die Technik als solche, die das tut. Und ich finde, mit dieser Art der Technikkritik hat er vollkommen recht.
An zwei Begriffen macht Morozow seine Kritik fest. Am Internetzentrismus, der dem Netz fälschlicherweise feste Eigenschaften, wie etwa Transparenz, zuschreibt und fordert, die Gesellschaft müsse sich dem komplett unterwerfen. Und am Solutionismus, der permanent nach technisch möglichen Lösungen sucht, die meistens haarscharf an den Problemen vorbeigehen. Jeanette Hofmann.
Das kann man auch sagen, dass das für fast alle Kommunikationstechnologien gilt, dass denen, wenn man sich die Technikgeschichte anguckt, denen immer so mit so Sehnsüchten an Technik herangetreten sind. Der Hoffnung nämlich, dass sie unser Leben verändern, dass sie die Demokratie auffrischen, für mehr Partizipation sorgen, für mehr Transparenz etc. etc. Aber faktisch würde ich sagen, geht es doch immer um die Beziehung zwischen einer Gesellschaft und einer Technik.
Morozow warnt davor, dass Technik und undurchsichtige Algorithmen vorgeben, wie wir unsere Gesellschaft gestalten und die Menschen verlernen, Werte gemeinschaftlich auszuhandeln.
Tja, über die dunkle Seite des Netzes hat sich Morozow bereits früher also ausführlich ausgelassen. In seinem neuen Buch Smarte neue Welt sind jetzt die Cyber-Utopisten und die Technikgläubigen an der Reihe. Wie glaubwürdig sind die Versprechen der Silicon Valley-Anhänger tatsächlich? Diese Frage, die sollten wir alle ernsthafter diskutieren, sagt Jewgeni Morozow.
Ja, und unsere Kollegin Vera Linz hat sich in dieser Woche mit ihm getroffen und wollte erst einmal wissen, welche Bedeutung er dem Internet zuschreibt. Denn im Buch kommt das Netz, sagen wir mal, nicht gerade gut weg. Es sei ein, Zitat, gesellschaftlich konstruiertes Konzept, das uns nichts darüber sagt, wie die Welt funktioniert. Zitat Ende. Deshalb war auch Ihre erste Frage, was enthält dieses Konzept denn?
So let me start by saying that I do not deny the physicality of networks.
Lassen Sie mich zuerst sagen, dass ich nicht die physische Existenz des Internets verneine. Da sind Kabel, die führen zu uns nach Hause. Natürlich gibt es etwas Physikalisches und Technisches, das man als das Internet bezeichnen kann. Das ist aber nur eine der vielen Bedeutungen, mit denen das Wort in der öffentlichen Debatte verwendet wird. Und um die geht es mir auch nicht. Die Bedeutung, die mich stört, ist eine, die häufig von Aktivisten, Technologiefirmen und Investoren benutzt wird, wenn sie über das Internet reden. Sie argumentieren, dass es bestimmte Gesetzmäßigkeiten gibt und dass bestimmte Gesetze gegen die Grundlagen des Internets verstoßen. Oder sie sagen, dass ein bestimmtes politisches System inkompatibel sei mit diesem Netzwerk. Und was sie hier mit Internet meinen, ist nicht das physische Netzwerk, sondern sie meinen ein bestimmtes soziales und politisches System, das aus dem Internet hervorgegangen sei. Ich bezweifle diese Existenz. Es gibt kein System, das natürlicherweise aus dem Internet heraus entstanden ist. Das ist nur das Produkt einiger Annahmen. Und eine dieser Annahmen ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen der virtuellen und der realen Welt.
Ich habe das auch ein bisschen so verstanden, dass Sie das Wort Internet, das Sie ja auch immer in Anführung setzen, für einen unbrauchbaren Begriff halten. Würden Sie alternativ einen anderen Begriff verwenden?
Well, I don't think that we need another word. And what's happening is that we tend to compress.
Ich glaube nicht, dass wir ein anderes Wort brauchen. Das Problem besteht darin, dass wir dazu neigen, Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte an Technologiegeschichte in zwei Dekaden zu pressen und die Geschichte des Internets darauf zu reduzieren. Wir denken, dass viele Entwicklungen, die wir als zeitgenössisch betrachten, zum Beispiel Suchmaschinen, aus dem Internet heraus entstanden sind. Und das sind sie natürlich nicht. Eine Idee wie die Suchmaschine hat ihren Ursprung in Disziplinen wie den Bibliothekswissenschaften und den Informationswissenschaften, wo man sich schon Jahrzehnte vor dem Internet mit der Frage beschäftigt hat, wie man Informationen leichter auffindbar und zugänglich macht. Die Google-Gründer wussten über diese Entwicklung sehr genau Bescheid. Aber wenn wir einmal anfangen, das Internet als eine ideologische Metapher für unseren technologischen Fortschritt zu betrachten, dann neigen wir dazu anzunehmen, dass es irgendwie das Internet war, das Google hervorgebracht hat. Diese Art der Vereinfachung müssen wir vermeiden.
Sie plädieren in Ihrem Buch für empirische Nüchternheit, schreiben Sie, die Sie dem Internetzentrismus und dem Solutionismus entgegenstellen wollen. Was genau würde man bei einem empirisch nüchternen Vorgehen denn anders machen als die Strömungen, die Sie kritisieren?
Sure, so one of the consequences was operating under an ideology like internetcentrism.
Eine der Konsequenzen des Internetzentrismus ist, dass die Fragen, die wir stellen, eigentlich schon fertig formuliert sind, ohne das gesamte Spektrum der Dinge, die von Bedeutung sind, in Betracht zu ziehen. Wir neigen dazu, Fragen zu stellen wie: Haben soziale Medien zum arabischen Frühling beigetragen? Hatte das Internet eine Schlüsselfunktion? Und diese Fragen implizieren schon bestimmte Annahmen darüber, wie Technologie gesellschaftlichen Wandel herbeiführt. Im Grunde denken wir, dass es die Technologie ist, die Veränderungen bewirkt. Aber wenn wir mit diesem deterministischen Bild vorgehen, werden wir übersehen, dass soziale Bewegungen sehr komplex sind. Wenn man sich Ägypten anschaut, dort sind die verschiedenen sozialen Gruppen sehr unterschiedlich aufgestellt. Die Technologie wird diese Gruppen mit Sicherheit auch unterstützen, aber jede natürlich unterschiedlich stark und man weiß nicht genau, wie das funktioniert. Deswegen verlange ich einfach mehr Empirie. Man muss empirisch daran gehen und sich lösen von den Annahmen, dass die Medien bestimmte Eigenschaften haben und dass das Internet überall die gleichen Effekte hätte. Das können wir gar nicht sagen, bevor wir nicht bestimmte Forschungen gemacht haben.
Etwas, was sich viele nicht vorstellen können, ist, dass es eine Zeit nach dem Internet geben könnte. Und Sie haben gesagt, man müsse das Innovationspotenzial vieler Plattformen und Techniken schon jetzt unter dem Gesichtspunkt betrachten, wie die in einer Post-Internet-Zeit nützlich sein könnten. Wie könnte so eine Post-Internet-Zeit aussehen?
Sure. Well, what I'm talking about when I write about Post-Internet.
Wenn ich über die Post-Internet-Mentalität schreibe, meine ich, wir müssen herausfinden, welchen Beitrag einzelne Technologien zu bestimmten gesellschaftlichen Projekten leisten, die wir für wichtig erachten. Man muss sich alle diese Projekte im Einzelnen ansehen und nicht nur innerhalb des Rahmens, den das Internet darstellt. Wir müssen also herausfinden, wie sich Suchmaschinen von sozialen Netzwerken unterscheiden und was soziale Netzwerke von Peer-to-Peer-Netzwerken mit gemeinsamem Datenzugriff unterscheidet, von Gesichtserkennung und so weiter. All diese Technologien haben sehr unterschiedliche Eigenschaften. Sie ermöglichen oder verhindern auf verschiedene Art und Weise bestimmte emanzipatorische Varianten innerhalb unserer politischen Systeme. Wir müssen lernen, sie zu vergleichen, ohne unser Denken mit der Idee des Internets vollkommen zu umnebeln.
Sie stellen in Ihrem Buch auch fest, dass es immer eine gewisse Technikgläubigkeit gegeben hat und dass diese auch irgendwann wieder abebbt. Offenbar scheinen Sie dieser Erkenntnis aber gar nicht zu trauen, denn Sie bringen Ihre Kritik durchaus emotional und sehr ambitioniert vor. Woher kommt dieser Eifer? Was regt Sie so auf?
Wenn man sich die bisherigen Debatten über Technologie im Internet ansieht, stellt man fest, dass diese Debatten ganz anders funktionieren als zum Beispiel solche über Kunst, Politik oder Wirtschaft. Das liegt daran, dass deren Protagonisten fast nie verschiedener Meinung sind. Alle scheinen sich gegenseitig sanft zu unterstützen, so als würden sie gar keine wichtigen Ideen austauschen. Jeder hat seinen eigenen Lieblingsslogan, versucht, diesen Slogan in einer hübschen Rede auf der TED-Konferenz bekannt zu machen, und dann schreibt er ein schönes Buch. Niemand übt wirklich Kritik. Man schreibt noch nicht einmal negative Kritiken über die Bücher der anderen. Bevor ich angefangen habe, das zu tun, war das völlig undenkbar. Ich halte das für lächerlich. Man kann keine handfeste Debatte zu einem der wichtigsten Themen unserer Zeit führen, wenn alles durchweg als interessant und nützlich betrachtet wird. Einige dieser Ideen sind weit davon entfernt, interessant zu sein, einige absolut nicht nützlich und andere geradezu abscheulich und antidemokratisch. Ich habe kein Problem damit, das laut zu sagen, immer mehr Emotionen in diese Debatte zu schmuggeln, auch weil ich denke, dass ihr genau das fehlt.
I have no problem with smuggling more and more emotions into this, in part because I think that's what this debate needs.
Sie nehmen sich auch einzelne Wissenschaftler sehr ausführlich vor, Jeff Jarvis zum Beispiel, Lawrence Lessig, David Weinberger und andere. Ich könnte noch mehr Beispiele aufzählen. Geht es diesen Wissenschaftlern tatsächlich um eine endgültige Lösung? Ist es nicht vielmehr ein Ausloten von Möglichkeitsräumen, etwa durch das Internet mehr Demokratie, mehr Austausch möglich zu machen? Ist die Kritik nicht vielleicht etwas überzogen?
Sure, I have no problem agreeing with that phrasing, but what you have to understand is that the way in which they
dem kann ich durchaus zustimmen. Was Sie aber verstehen müssen, ist, dass die Art und Weise, wie Sie vorgeben, die Welt und die Rolle des Internets zu verstehen, bereits von allerlei metaphysischen Annahmen durchdrungen ist. Annahmen darüber, was das Internet ist und was es tut. Das ist Teil meiner Kritik am Internetzentrismus. Ich will zeigen, dass hier bestimmte Ideen vorausgesetzt werden, zum Beispiel über die Demokratie, Politik, gesellschaftliche Teilhabe oder die Rolle der Märkte. Man muss sich die Ebene dieser ach so unpolitischen Diskussion über das Internet einmal ansehen. Wenn man jemanden wie Lawrence Lessig herausgreift, hört man ihn sagen, dass es in seiner Theorie nur um Gesetze, um Codes und Technologie geht. Das klingt sehr objektiv. Wenn man dann einmal tiefer vordringt und guckt, wo seine intellektuellen Wurzeln liegen, sieht man, dass er von einer bestimmten intellektuellen Position herkommt, von der University of Chicago, die sehr stark im neoliberalen Denken verwurzelt ist, in der sogenannten Chicago School of Economics. Vor diesem Hintergrund muss man dann auch sehen, dass Lawrence Lessigs Theorie, die vor allem darin besteht, wie mehr und mehr Marktbeziehungen in unser Alltagsleben integriert werden können, gemeinhin als eine objektive Internettheorie präsentiert wird. Ich versuche eben aufzuzeigen, dass es sich dabei nicht um eine Theorie über das Internet handelt, sondern um etwas ganz anderes. Und wir sollten wissen, was dieses andere ist. Man sollte nicht zulassen, dass andere Inhalte sich weiterhin hinter dem Label Internet verstecken, vor allem wenn die angebotenen Theorien in der Tat hochpolitisch sind und überhaupt nicht von Technologien oder Codes handeln.
Sie bringen auch sehr viele praktische Beispiele, wie das Internet zum Teil oder wie die Digitalisierung zum Teil skurrile Lösungen hervorbringt. Beispiel vorausschauende Verbrechensbekämpfung oder auch dieses Beispiel, wo der Mülleimer sozusagen untersucht wird, ob man auch den Müll ordentlich trennt und so weiter, und machen sich große Sorgen, wohin das führen könnte. Ich habe mich nur gefragt, sehen Sie auch einen Unterschied zu Europa? Denn Europa beispielsweise ist, zumindest hier in Deutschland, geht auch viel skeptischer mit solchen Technologien um. Also man hat das Gefühl, dass die Leute vielleicht doch ein bisschen klüger sind, als sie vielleicht befürchten.
People don't notice. People do notice, but people accept this new reality as completely normal.
Die Leute merken das schon, aber sie akzeptieren diese neue Realität als vollkommen normal. Früher ist man zum Beispiel zum Reisebüro gegangen, um einen Flug zu buchen. Jetzt fällt dieser Zwischenschritt weg und man muss immer mehr Aufgaben selbst übernehmen. Selber buchen, selber einchecken und sogar noch für sein Gepäck bezahlen.
And you know, you understand that probably your experience of traveling is getting inferior, but
Aber wer protestiert dagegen? Man muss die Veränderungen unserer Mentalität, wie wir über die Welt nachdenken, auf struktureller Ebene verstehen. Die Konzepte des Silicon Valley werden so tiefgehend angenommen, dass die Menschen es akzeptabel finden, dass man vielleicht eines Tages nicht mehr zur Universität gehen muss, sondern sich alle Fähigkeiten durch Online-Videos aneignen kann. Das ist die Vision, die Silicon Valley anpreist, weil sie glauben, dass Bildung nicht existiert, um Forschung zu ermöglichen, sondern dafür, für den Markt nützliche Fähigkeiten zu verbreiten. Wenn man wissen möchte, wie man eine Tabellenkalkulation aufstellt, dann kann man das lernen, indem man dazu ein Internetvideo anschaut. Aber das würde in keiner Weise die Arbeit eines Menschen ersetzen, der sich mit Literatur oder dem alten Griechenland befasst. Auch deshalb brauchen wir Bildung. Das ist ein sehr komplexer Prozess, in dem eine Abteilung die andere unterstützt und der sehr komplexe Ergebnisse hervorbringt. In Silicon Valley weiß man das nicht und dort ist es einem auch einfach egal. Dort werden weiter Lösungen produziert, die der Markt verlangt. Die Politiker entscheiden sich für diese Lösung, da wir eine marktkonforme Demokratie haben, wie man so schön sagt. So weit sind wir gekommen.
Silicon Valley doesn't know this and frankly they don't care. So they keep producing the solutions that the market demands. And politicians opt for them because, you know, we have a market-conformed democracy, as the chancellor told us. And that's where we are.
Das sagt Jewgeni Morozov im Interview mit Vera Linz. Und dieses Interview können Sie in voller Länge im Internet und auch auf Englisch nachhören. Spätestens nach der Sendung sollte es online sein auf breitband.deradio.de.